Guten Morgen. Schön hier zu sein, bei euch. Schön, dass ihr mich alle so anlächelt, das ist toll. Hey, das bringt mich auch zum Lächeln, das ist schön. Ich spreche heute über Frieden und ja, es gibt eine ganze Menge Unfrieden auf dieser Welt. Ich bringe das mal hier ein bisschen höher. Genau. Und deswegen möchte ich nicht so sehr anfangen bei der amerikanisch-russischen Beziehung oder bei irgendwelchen Menschen, die aus Habgier irgendwelche Bomben sprengen, sondern ich möchte bei uns anfangen. Ganz, ganz persönlich. Und da fange ich erstmal bei mir selbst an. Wie liegt denn Friede bei mir selbst so? Ich habe beim letzten Thema, als ich hier war, wann war ich das letzte Mal hier? Letztes Jahr? Das ist schon eine ganze lange Zeit her. Genau, beim letzten Mal habe ich erzählt, dass ich mit 12 schon sehr, sehr früh zum Glauben gekommen bin. Und ich war damals sehr begeistert und so und habe viel eigentlich so zu Hause mitgekriegt. Was ist eigentlich Glaube an Gott? Wie geht das eigentlich? Was passiert da eigentlich so? Wer hat so alles an Gott geglaubt? Was steht so in der Bibel? Und es war für mich normal, dass es einen Schöpfer gibt, der mich erschaffen hat, dass es sowas Abgedrehtes wie Propheten gibt, die Sprachrohr Gottes sind, dass es da einen Simson gab, der nur friseurlos so Bärenkräfte entwickelte, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben war und ich deswegen frei von meiner Schuld bin, das alles war selbstverständlich für mich. Das hatte ich so mitgenommen. Und mit diesem Selbstverständnis rannte ich damals auch so durch die Gegend. Das ist doch eigentlich normal. Und andere, die anders denken, die können doch nicht so ganz normal sein. Ihr kennt ja das Sprichwort, wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erleben. In meinem Fall erlebe ich gerade in Zügen die interessanteste Begegnung. Es war schon so gegen Abend und die Sonne ging schon so langsam unter und ich saß da im Zug und hatte irgendwie meine Bibel aufgeschlagen und las da drin. Und links von mir saßen so ein paar Studenten. Und irgendwie bin ich mit denen ins Gespräch gekommen. Ich weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich die Bibel vor mir aufgeschlagen hatte und die das etwas provokant fanden. Naja, auf jeden Fall sprachen die mich an. Welches Thema erörtert man mit Studenten meistens, wenn jemand eine Bibel in der Hand hat? Evolution und Schöpfung. Super Thema. So, und dann sprachen die mich da an, ja, und meinten, ja, die Evolution, das ist doch eigentlich sinnig und so und Schöpfung ist doch Quatsch und jetzt bezieh doch mal Stellung dazu und ja Mensch, dann habe ich Stellung bezogen, aber was machen wir so richtig? Dann habe ich die so richtig gegen die Wand diskutiert. Das habe ich auch geschafft. Was ich nicht geschafft habe, ist denen klarzumachen, dass mich da etwas bewegt, wenn ich über Jesus spreche. Dass Jesus mich liebt und dass mich das irgendwo innerlich beseelt, dass ich unterwegs bin mit diesem Jesus und ich es total cool finde, mit ihm unterwegs zu sein. Das alles haben die nicht mitgekriegt. Die haben nur mitgekriegt, dass sie in dieser Diskussion verloren haben. Auf den Punkt gebracht, ich habe die Diskussion zwar gewonnen, aber die Leute verloren. Vielleicht bist du heute hier und hast mit Glaube oder mit Jesus noch nichts oder sehr wenig zu tun. Christen erlebt, die dir vielleicht moralische Vorstellungen vorgehalten haben. Christen erlebt, die dir komme, was wolle, irgendwas verkaufen wollten. Du musst jetzt so leben, dann kriegst du das alles hin, mach mal so. Christen erlebt, die dich vielleicht kaputt diskutiert haben, wie ich das mal gemacht habe. Vielleicht denkst du gerade darüber nach, wie du dich im Kontakt mit Christen gefühlt hast, in Kontakt mit Kirche gefühlt hast. Waren es gute oder schlechte Begegnungen? Weiß ich nicht. Vielleicht bist du aber auch schon länger Christ und bist mit Jesus mehr oder weniger gut unterwegs. Wurdest du schon mal nach deinem Glauben gefragt? Was war das für dich für ein Gefühl, als du so gefragt wurdest? Fühlst du dich ertappt? War das vielleicht ein bisschen peinlich? Warst du froh, gefragt zu werden? Es gibt ja auch Begegnungen, wo es genial ist, wenn man einfach mal da miteinander sprechen kann, sich austauscht. Ich habe von einem Konfliktgespräch zwischen ein paar Studenten erzählt. Jetzt gibt es aber noch mehr Konflikte, noch viele andere Arten von Konflikten. Wie hast du dich als Christ in den verschiedenen Konflikten deines Lebens erlebt? Wie hast du dich verhalten? Was hast du empfunden? Ich finde es interessant, was Gott zu diesem Thema sagt. Es ist nur ein Satz, aber er sagt eine ganze Menge. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften. Denn sie werden Söhne Gottes, Töchter Gottes genannt werden. Die Israeliten hatten als Volk eine Geschichte mit Gott. Davon berichtet das Alte Testament. Und die Situation Israels war damals, als Jesus gelebt hat und mit den Jüngern unterwegs war, dass sie von den Römern besetzt waren. Das war ihre Situation. Sie waren ein besetztes Land, sie waren unfrei. Und das Land hat natürlich auch verschiedentlich darauf reagiert. Die wollten natürlich wieder frei sein. Da gab es zum Beispiel die Zeloten, das waren so Partisanenkämpfer, die immer wieder den römischen Patrouillen aufgelauert haben und mit Gewalt versucht haben, irgendwie die Römer aus dem Land zu kriegen. Ihr Motto war so, wenn wir uns nur richtig gut anstrengen, wenn wir richtig Widerstand leisten, dann merkt das Gott auch und dann hilft er uns. Wir müssen nur entschlossen genug vorgehen. Dann gab es die Pharisäer. Und die Pharisäer hatten so die dunkle Ahnung, oh Mann, unser Volk, das verhält sich so gottlos, die sind so schlecht unterwegs, die müssen sich besser verhalten, weil sonst kommt die Strafe Gottes. Und deswegen haben sie versucht, das Alte Testament, die Regeln, die Gott irgendwo mitgegeben hat, die 10 Gebote nochmal zu verschärfen, nochmal einen Zaun um die Gebote Gottes zu bauen, damit man erst gar nicht irgendein Gebot übertritt, das Leben ganz, also in ganz engen Bahnen geführt und gesagt, ah, du musst bloß aufpassen, nicht, dass du irgendwie Gott enttäuscht, weil sonst könnte es sein, dass Gott uns alle bestraft. Also sie hatten sehr viel, ja, eigentlich die Leute sehr eng geführt und das Volk leidete auch darunter. Und sie selbst hatten sich eigentlich immer wieder so Ausnahmeregeln geschaffen, in denen sie ein bisschen freier unterwegs sein konnten. Für sich selbst war das ja in Ordnung, das Volk sollte aber bitte in diesen engen Regeln leben. So waren die Pharisäer unterwegs. Die Essener hatten sich gleich ganz weggeschlossen. Die hatten sich gedacht, okay, wenn wir hier unseren heiligen Rest leben, wenn wir uns ganz aus der Gesellschaft rausnehmen, dann können wir auch nichts Böses machen, das ist ja dann gut. Wir können unsere strengen Regeln leben und dann ist Gott bestimmt mit uns ganz zufrieden. Alle drei Gruppen dachten eigentlich dasselbe. Ich muss etwas tun, damit Israel gerettet wird. Ich muss mich nur ganz doll anstrengen, dann wird das was. Ich weiß nicht, wer alles bei der Bergpredigt dabei stand, aber Pharisäer und Zeloten waren garantiert auch dabei. Und sie hörten, was Jesus sprach. Und Jesus sprach, glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften. Denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Und dann könnten sich ja die Leute so gedacht haben, ja, das versuche ich doch. Das mache ich doch schon lange. Aber es gibt eben Leute, mit denen kann man einfach nicht auskommen. Ja, deswegen haben ja die Pharisäer auch gesagt, alle, die sich an die Regeln halten, so wie wir die geben, denen darfst du helfen, die anderen sind Ungläubige, denen musst du nicht helfen. Also such dir die Leute gut aus, mit denen du so unterwegs bist. Wenn wir so Jesus sehen und was er gemacht hat, dann war er mit Zöllnern, dann war er mit Leuten unterwegs, die Pharisäer gemieden haben. Das tat er, weil er unterwegs war als der Friedefürst, als jemand, der jedem begegnet und nicht nur bestimmten Leuten. Dann gab es da noch die Leute, das dumme Volk, wie es von den Pharisäern genannt wurde, die gesagt haben, das schaffe ich einfach nicht. Ich schaffe es nicht, friedlich auszukommen mit meinem Nächsten. Ich werde nie ein Sohn Gottes sein. Das schaffe ich einfach nicht. Dann waren da noch die Pharisäer, die gesagt haben, ja, das habe ich gut drauf, Frieden stiften, das ist genau mein Ding. Ich bin hier immer gut unterwegs und alle mögen mich. Alle grüßen mich, wenn ich auf der Straße bin. Hallo, du bist doch der tolle Pharisäer, der so toll die Regeln kennt und so. Du bist ein ganz, ganz toller Hecht. So waren die Pharisäer unterwegs und dann waren vielleicht die Zeloten da, die gesagt haben, ja, Frieden stiften, das ist meine Mission. Ich bin hier dabei und die nächste Patrouille, die wir angreifen, die wartet schon auf uns. Frieden stiften kann ja auch so verstanden werden, ne? Frieden schaffen, Friedensmission. Ja, da können wir an so einige Armeen denken, die da unterwegs sind. Meint Jesus das? Friedliches Miteinander muss bewahrt werden, um Gottes Kind zu sein? Meint er, dass du für den Frieden kämpfen solltest, wie zum Beispiel die UNO, damit er dann mit seinem Segen hinter dir steht, wenn du nur pflichtbewusst genug warst? Friedensstifter sind in unserem Kopf doch auch schnell die Kreuzritter, die eine ziemlich blutige Art und Weise hatten, für Frieden zu sorgen. Diese Armee ist natürlich gut austauschbar. Viele Menschen teilen die Welt in Gläubige und Ungläubige auf, als Legitimation dafür, gegen Ungläubige vorzugehen. Da brauchen wir nicht so weit in die Vergangenheit zu reisen. Da gibt es momentan auch eine Armee, die da gut unterwegs ist. Ja, der IS. Diese Worte, glücklich zu preisen, sind die, die Frieden stiften, stehen in einem Kontext. Und dieser Kontext sind die Seligpreisungen. Und in den Seligpreisungen wird eigentlich immer wieder dasselbe Ergebnis genannt. Glücklich zu preisen sind. Deswegen kann ich hinter jeder Seligpreisung eigentlich auch setzen, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Okay, was sind denn Söhne oder Töchter Gottes? Was sind denn Kinder Gottes? Kinder Gottes wissen, dass sie die Gebote Gottes nicht erfüllen können. Glücklich ist der Dumme. Kinder Gottes wissen oder macht ihr Zustand vor Gott traurig, weil sie wissen, dass sie gescheitert sind an den Geboten. Kinder Gottes warten auf Gottes Rettung. Kinder Gottes wissen, dass sie verurteilt werden sollten, geben die Hoffnung auf Gnade aber nicht auf. Kinder Gottes sind mitfühlende Menschen, die auch für sich selbst Mitgefühl übrig haben. Kinder Gottes sind Menschen, die ein reines Herz geschenkt bekommen haben. Kinder Gottes, wenn ich mir das so überlege, was ich da so gerade sage, sind ziemlich passiv. Sie bekommen etwas. Sie wissen über sich selbst, dass sie eigentlich das Ganze, was da so steht, na, nicht lügen, nicht töten, nicht Ehe brechen, nicht den Namen Gottes falsch gebrauchen, ja, und solche die ganzen 10 Gebote eigentlich. Wenn wir die zusammenfassen und die Verschärfung, die Jesus da noch mit reinbringt, auch der Gedanke, ich könnte den Menschen den Hals umdrehen, ist schon töten. Das können wir nicht erfüllen. Und ein Kind Gottes, das weiß das und stellt sich diesem Anspruch auch nicht mehr, weil es Rettung erwartet von Jesus Christus. Jetzt haben wir Ostern gehabt. An Ostern feiern wir, dass Jesus uns gerettet hat, dadurch, dass er am Kreuz war für uns, dass er gestorben ist für unsere Schuld, dass Gott uns gerecht geworden ist, dass wir nicht Gott gerecht werden müssen. Also kann ich diesen Satz, selig sind die Frieden stiften, gar nicht mehr so verstehen als einen Satz, der einen Anspruch an mich stellt. Ich muss jetzt hier Frieden stiften und nur wenn ich das tue, dann kann ich oder darf ich auch Sohn Gottes sein, Kind Gottes sein. Sondern dann ist das irgendwo auch ein Geschenk. Etwas, was ich bekomme. Wenn ich mein Leben an Jesus übergebe, wenn ich mich selbst das, was mich früher ausgemacht habe, Jesus übergebe, dann passiert etwas mit mir. Dann fange ich an, meine eigenen Ziele den Zielen von Jesus zu unterstellen. Dann fange ich an, die Charaktereigenschaften, die Jesus hat, auszuleben. Und zwar nicht, weil ich mich anstrenge, das zu tun, sondern weil Jesus in mich hineinkommt und mein Herz verändert. Ihr habt hier einen ganz schönen Spruch stehen.
Genau, das ist die Jahreslosung, ne?
Ich schenke euch ein neues Herz. Was passiert denn, wenn wir plötzlich ein neues Herz haben? Da entsteht eine Haltung. Eine völlig neue Haltung, mit der ich mit mir und auch mit anderen Menschen unterwegs bin. Und die Haltung heißt, ich habe alles geschenkt bekommen. Den Frieden Gottes habe ich geschenkt bekommen. Der Friedefürst lebt mit mir zusammen. Und er ist mit mir unterwegs. Und dann kann ich mir selbst ganz anders vergeben, weil ich merke, dass Jesus mir auch vergibt. Dann kann ich mit anderen Menschen ganz anders unterwegs sein. Und manchmal denke ich mir so, Mensch, früher hätte ich vielleicht ganz anders gehandelt. Heute handle ich so. Warum tue ich das? Weil ich einfach dankbar darüber bin, dass Jesus mein Leben gerettet hat, dass Jesus mir vergeben hat. Also es ist weniger eine Handlung, die ich tue, eine Methode, ja, ich muss jetzt vergebend unterwegs sein, naja, ich nehme mir jetzt vor, dem anderen freundlich zu begegnen oder die Fronten zwischen zwei Streithähnen zu schlichten, sondern ich komme da rein in diese Situation und irgendwie strahle ich den Frieden aus. Irgendwo ist der Friedensstifter mit mir unterwegs. Mein Herz ist irgendwie anders unterwegs. Das ist weniger eine Handlung und mehr eine Haltung, die entsteht, wenn ich mit Jesus unterwegs bin. Söhne Gottes, das ist das Neue Testament sagt dazu Hyos Theou, also Gottes Söhne, und wird nur für Jesus selbst gebraucht. Im ganzen Neuen Testament wird Gottes Sohn eigentlich nur für Jesus gebraucht. Im Psalm 80 bezeichnet sich Israel als der Weinstock Gottes. Im gleichen Psalm bezeichnet sich Israel auch als der Sohn Gottes. Wer also der wahre Weinstock ist, der ist auch der Sohn Gottes. Jesus sagte nun, er ist der wahre Weinstock, also der wahre Sohn Gottes. Die Pharisäer haben sich immer wieder darüber aufgeregt, dass Jesus Ansprüche gestellt hat, die sie so ja, nicht bei Jesus gesehen haben. Jesus hätte andere Dinge noch machen müssen, hätte Israel befreien müssen, um Sohn Gottes genannt zu werden. Doch diesmal waren sie nicht dabei. Jesus war nur mit seinen 12 Jüngern unterwegs, als er gesagt hat, dass er der wahre Weinstock ist. Hatten aber die Pharisäer oder Jesus recht gehabt? Die Israeliten waren von Gott erwählt und seit langem sein Volk, sein Weinstock. Und andersrum hatte nicht Gott bei der Taufe von Jesus gesagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe? Wer ist denn nun der wahre Weinstock? In 3. Mose 19, Vers 2 gibt es so den absoluten Schlüssel für diese Frage. Dort legt Gott fest, wie sein Volk sein soll. Und er sagt, du sollst heilig sein, denn ich bin heilig. Ist ja einfach. Großer Anspruch eigentlich, ne? Heilig sein. Sein Sohn wird ihm gehorsam sein und handeln nach seinen Geboten, die er nach diesem Satz den Israeliten sagte. Wer also wie Gott ist, wie Gott heilig ist, der ist auch der Sohn Gottes. Denn der Sohn tut, was der Vater sagt. Jesus sagt in einem Gespräch mit den Pharisäern, dass der Teufel der Vater der Juden ist, weil das Wort der Lüge nur aus dem Mund des Teufels kommen kann. Das ist jetzt sehr dialektisch ausgedrückt, ja. Sein Wort aber ist die Wahrheit. Deswegen ist Gott, der die Wahrheit spricht, auch sein Vater. Und da gibt es in diesen Worten jetzt nur schwarz und weiß. Gibt es keine Grautöne dazwischen. Okay. Da kann ja jeder kommen, habe ich mir so gedacht. Jeder kann ja sagen, das Wort der Wahrheit kommt aus meinem Munde, also ist Gott auch mein Vater. Was beweist denn, dass Jesus die Wahrheit sagt? Ich finde, das, was am besten beweist, dass Jesus die Wahrheit sagt, ist das, was an Ostern passiert ist. Das ist eigentlich der Beweis dafür, dass Jesus die Wahrheit gesprochen hat, dass er Gottes Sohn ist. Judas war Zelot. Jesus sprach vom Himmelreich, vom Königreich der Himmel. Und Judas' Frage war, steht hier eigentlich wirklich der legendäre Messias vor mir? Ist das jetzt so, dass der neue König hier nach Israel gekommen ist, der endlich die römische Besetzung beendet, der den Krieg für uns führt, der den Thron Davids wieder aufrichtet, der hier Frieden in unserem Land stiftet. Er heilte, das war super schon mal, er stillte den Sturm, also Jesus hatte auch Macht irgendwo, das fand Judas bestimmt ganz toll. Er lehrte den Frieden. Aber er kam nicht richtig in die Zielgerade, was so das neue Königreich anging. Also Judas wartete eigentlich die ganze Zeit darauf, dass Jesus endlich sagte, so, hier ist meine Armee, jetzt marschiere ich in Jerusalem ein und nehme es für mich in Besitz. Herodes, das ist übrigens mein Thron, runter da. Noch immer war Israel besetzt durch die Römer. Und Jesus sprach weiterhin vom Frieden. Wie soll denn der entstehen? Mach doch mal endlich was. Und die Idee von Judas war, die Pharisäer wollten am liebsten Jesus tot sehen. Das wusste er. Ich verrate Jesus an die Pharisäer. Und mit dem Rücken zur Wand muss Jesus dann was tun. Irgendwie muss er dann was tun. Dann muss er endlich Farbe bekennen. Dann muss er endlich raus und für Frieden sorgen. Jesus wird dann endlich seine Macht unter Beweis stellen. Ich muss ihn nur ein bisschen pieksen. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 28, wenn ihr den Sohn Gottes ans Kreuz hängt, erhöhen werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und nicht von mir selber tue, sondern wie der Vater mich gelehrt hat, so rede ich. Das werdet ihr erst erkennen, wenn ihr mich ans Kreuz hängt. Ich glaube, dass Jesus der wahre Weinstock und der Sohn Gottes ist, weil er Gott bis zu seinem Tode gehorsam war. Das kann nur der Sohn des Vaters tun. Als Judas merkt, dass Jesus alles andere tut, als sich zur Wehr zu setzen, erkannte er, was er da getan hatte. Er hatte Jesus, der sein Freund gewesen war, völlig zu Unrecht ans Kreuz gebracht. Er hatte Gottes Sohn auf dem Gewissen. Das war zu viel für ihn. Er hatte gedacht, dass er die Sache selbst in die Hand nehmen müsste und hatte das Ziel, das er sich gesetzt hatte, deutlich verfehlt. Jesus war nicht der neue König Israels geworden durch sein Dazutun, sondern er war unter der schlimmsten Todesstrafe gestorben, die man sich so damals vorstellen konnte, dem Kreuz. Wenn ich so auf Judas schaue und auf das, was er sich so vorgenommen hatte, ich muss nur was machen, dann kann der Auftrag Jesu auch in Erfüllung gehen. Nichts, was ich mir erarbeiten könnte, kann den Auftrag, den Jesus mit mir vorhat, erfüllen, sondern es ist ein Geschenk. Jesus hat den Frieden mit Gott erarbeitet, den kann ich mir nicht selbst erarbeiten, den bekomme ich geschenkt. Wenn ich Frieden mit anderen Menschen halten will, wenn ich Frieden stiften will, dann komme ich oft an meine Grenzen. Weil ich merke, entweder habe ich gar keine Lust, mit diesem Menschen Frieden zu halten, oder der andere hat keine Lust und ich komme irgendwo an meine Grenzen. Und Jesus geht darüber, über meine Grenzen hinweg durch seine Liebe. Irgendwo strahlen oder dürfen wir was ausstrahlen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dass mehr ist als das, was wir einbringen können in einen Konflikt, das mehr ist als eine Handlung. Es ist eine Herzenshaltung, die wir dann mitbringen, eine Ausstrahlung, die wir mitbringen und zu jedem Menschen tragen. Der Friedensstifter geht mit uns mit. Er ist in unserem Herzen. Was bedeutet es, Jesus sein Leben zu übergeben und von Neuem geboren zu werden? Es bedeutet, dass ich Jesus einlade, mein Leben zu leben. Es bedeutet, dass ich mich in meinem Alltag frage, wie Jesus mit meinem Chef, mit meinen Kollegen, mit meinen Verwandten, mit meinen Mitschülern oder mit meinen Kindern umgehen würde. Wie würde Jesus das tun? Jesus sagt, dass eine Sache, die auf jeden Fall passieren wird, ist, dass du anfangen wirst, Frieden zu stiften. Das wirst du nicht tun, weil du Jesus dir selbst oder deinem Umfeld beweisen willst, dass du ein toller Christ bist, sondern weil die Charaktereigenschaften von Jesus in dir sichtbar werden. Jesus und du, ihr seid eng verbunden, wenn du diese Auswirkungen merkst. Jesus will dir diesen Frieden schenken. Du musst dir nur eingestehen, dass du den Frieden mit Gott nicht selber erkämpfen kannst. Hör auf zu kämpfen und lass dich beschenken mit Frieden. Was wollte Jesus seinen Jüngern sagen? Für seine Jünger gilt ja der klare Auftrag Jesu, in dem, was er tat, zu folgen, Jesus ähnlich zu werden. Jesus sagt, glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Hast du das Gefühl, mit Gott versöhnt zu sein? Spürst du diesen tiefen Frieden in dir? Wenn ja, dann klopf dir jetzt nicht selbst auf die Schulter und sag, ah, dann ist ja alles gut, sondern halte diesen Frieden auch zu deinen Mitmenschen. Geh zu deinen Mitmenschen raus. Das ist das Erste. Sei überhaupt in Kontakt mit anderen Menschen. Und sei in Kontakt mit Jesus Christus in dir. Jesus spricht über eine Situation, wo es nicht um Freunde geht. Jesus sagt, wenn ihr die liebt, die euch lieben, die euch Liebe erweisen, verdient ihr dafür etwa besondere Anerkennung? Auch die Menschen, die nicht nach Gott fragen, lieben die, von denen sie Liebe erfahren. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, verdient ihr dafür besondere Anerkennung? So handeln doch auch die, die nicht nach Gott fragen. Und wenn ihr denen leid, von denen ihr ebenfalls etwas erwarten könnt, verdient ihr dafür besondere Anerkennung? Auch bei denen, die nicht nach Gott fragen, leid dem anderen in der Hoffnung auf eine entsprechende Gegenleistung. Nein, gerade eure Feinde sollt ihr lieben. Und Jesus meint hier die schwierigen Fälle. Wie geht das, wenn ich mich nicht beschenken lasse? Wie geht das, wenn ich mich nicht füllen lasse mit Frieden? Ohne Jesus an meiner Seite geht es nicht. Ich muss nicht kämpfen, ich bin nicht dran an dieser Stelle. Auf der anderen Seite soll ich irgendwo Frieden halten und vielleicht fällt es mir schwer und dann komme ich zu Jesus zurück und höre erstmal auf, irgendwelche Aktivitäten zu machen, sondern komme zu Jesus zurück und sage, hey, füll mich mit deinem Frieden, füll mich mit deiner Liebe, zeig mir deinen Blick auf die Menschen meines Umfeldes, zeig mir deinen Blick auf mich. Jesus ist der, der sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die gleiche Liebe kann dir Jesus zu Personen schenken, die du eigentlich abgrundtief hast. Nicht dadurch, dass du dich anstrengst, sondern dadurch, dass du Jesus begegnest und mit Jesus zu anderen Menschen gehst. Nicht dadurch, dass du handelst, sondern dadurch, dass du eine Haltung entwickelst, die den Charaktereigenschaften von Jesus entsprechen. Das tue ich, wenn ich der Haltung von Jesus begegne. Ich wünsche euch das, ich wünsche mir das, dass selbst in unserem Alltag wie immer wieder die Zeit haben, Jesus zu begegnen. Manchmal ist es so, dass der Alltag so voll ist, dass wir uns fragen, okay, die Woche ist schon rum, was habe ich in der Woche eigentlich erlebt? Und ich wünsche euch das, dass ihr die Zeit findet, bei Jesus anzukommen, sich bei Jesus immer wieder die Haltung abzuholen, sich füllen zu lassen und dann rauszugehen zu den Menschen eures Umfeldes. Dann werdet ihr Friedensstifter sein, weil ihr mit dem Friedefürst tief und ganz eng verbunden seid. Amen. Ich bete noch.